Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Danke, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, Herr, und dass er all unsere Sünden auf sich genommen hat, Herr, dass er den Tod die Macht genommen hat und Leben, unvergängliches Leben ans Licht gebracht hat. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Erlösungsplan, was wir jetzt auch durch die Bilder der Kinder schon gehört und gesehen haben, Herr. Und ich danke dir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist das Wort heute aufschließt, Herr, dass du es tief in unser Herz hineinlegst, was Jesus für uns getan hat, wie du ihn in deiner großen Barmherzigkeit und Liebe gegeben hast und was die Auferstehung auch für uns heute bedeutet und diese unbeschreibliche, starke Hoffnung, die wir dazu empfangen haben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das Wort lebendig machst, Herr, dass es seine volle Kraft entfaltet heute, wenn es verkündigt wird von vielen. Herr, dass das Wort schneidet in unseren Herzen, dass es alles abtrennt, was aus der Seele kommt, was diese gute Botschaft in unseren Herzen zudeckelt und verdunkelt und verschleiert, Herr. Ich bete, dass du das abtrennst, Herr, und dass du die Samenkörner deiner guten Botschaft, deines Wortes in unsere Herzen hineinsehst. Und ich danke dir, Heiliger Geist, du bist der, der das Wort eingehaucht hat, eingegeben, jedes Schriftwort. Und du bist derjenige, der es auch lebendig macht. Amen. Also, wie gesagt, ich habe heute das große Vorrecht, hier Familiengottesdienst zu halten. Gut, ne? Oder? Ja. Die Tafel. Hä? Nee, das müsste. Nee, abwischen. Das brauche ich noch. Ja. Oh. Nee, bitte nicht abwischen. Das habe ich gestern reingeschrieben. Das brauchen wir heute. Kannst du mal runter? Ja, runter machen. Gut, okay, das kriegen wir alles hin, dafür kommt es später. Wir feiern heute Auferstehung von Jesus, Amen. Wollen wir es mal richtig begrüßen heute? Jesus Christus, der Herr, ist auferstanden. Das klang noch nicht überzeugt. Darum bin ich mir ganz sicher, dass die Predigt heute dran ist. Halleluja. Jesus Christus, der Herr, ist auferstanden. Amen. Das erfreut Jesus noch mehr. Gut. Wir wollen heute mal den Familiengottesdienst etwas anders machen, wie sonst ihr das gewöhnt seid. Also wir werden heute keine Geschichte nachspielen, sondern wir werden uns mal mit dem Evangelium beschäftigen. Und heute werden viele von uns werden das Evangelium predigen. Amen. Das Wort Gottes fordert uns ja auf, dass wir das Evangelium verkünden sollen, die gute Botschaft von Jesus Christus. Und da ist ein großer Unterschied von der Verkündigung und Predigt zur Lehre. Nicht jeder ist berufen, das Wort Gottes auszulegen und zu lehren, aber jeder ist berufen, das Wort Gottes zu verkündigen. Amen? Das ist ein Unterschied. Glaubt ihr das wirklich, dass Jesus auferstanden ist? Und woher glaubt ihr das? Axel?
Aus dem Bibelbuch.
Gut. Die Antwort passt schon mal sehr gut. Simon kann schon mal den ersten Vers ranwerfen. Dort beschreibt uns Paulus in Römer 10, 17, woher unser Glaube kommt. Nämlich der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Und die Verkündigung kommt aus dem geschriebenen Wort Gottes. Und zwar aus dem Vollkommenen, dem Alten und dem Neuen Testament. Werden wir noch sehen. Daher kommt unser Glaube. Deswegen braucht es die Verkündigung. Und die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Lehre legt das dann aus. Aber diese Verkündigung, dazu ist jeder Nachfolger von Jesus Christus berufen. Amen. Und ihr könnt euch sicher erinnern, wo Jesus dann am ersten Tag der Woche dann in Jerusalem zu den Jüngern kam. Er kam ja einfach so durch die Tür und sagte, Friede sei mit euch. Und da waren nicht alle da, sondern einer hat gefehlt. Wer hat gefehlt? Thomas, ja. Gut. Was war mit diesem Thomas? Weißt du es, bitte? Pori, was war denn mit dem Thomas?
Er hat nicht so geglaubt.
Ja, warum hat er nicht geglaubt? Weil er einfach nicht da war. Ne? Der hat es irgendwie verpasst, der war einkaufen an dem Abend. Oder ja, bei den Juden war es ja der erste Arbeitstag, ne? Und da war irgendwie einkaufen. Der Schabbat war vorbei und die anderen haben getrauert, haben den Frauen nicht geglaubt, die schon am Grab waren. Und der liebe Thomas hat es irgendwie verpasst. Und dann kam er zurück und dann haben wir alle erzählt, Jesus ist auferstanden, er war hier. Und wir haben ihn gesehen, seine Nägelmale an den Händen und an den Füßen an der Seite. Und er hat sogar Honig und Fisch gegessen. Und da hat er gesagt, nee, wenn ich meine Hände höchstpersönlich in die Seite meines Meisters lege, um diese Sperrwunde zu fühlen, und meine Hände höchstpersönlich, ich als Thomas, in seine Nägelmale an Füßen und Händen lege, wenn das nicht der Fall ist, glaube ich es nicht. Aber wisst ihr, dass Jesus liebt den Thomas so sehr, liebt jeden seiner Jünger. Ja, auch die, die so ein bisschen Probleme haben, dass sie glauben, dass Jesus auferstanden ist, da kommt er nämlich gleich wieder. Und zwar eine Woche später, zur selben Zeit, am selben Tag, am ersten Tag der Woche. Übrigens treffen sich sonst deswegen die Christen am ersten Tag der Woche. Ja, weil Jesus auferstanden ist. So. Und erscheint Jesus wieder und dann geht er direkt auf diesen Thomas drauf zu und sagt, komm, nimm mal deine Hände, leg sie in meine Seite, leg sie in meine Hände, und leg sie in meine Füße. Und dann sagt er, oh Herr, ich glaube. Und, ja, dann ist er auch kein Wunder mehr. Ne? Das ist, das glaubt man ja, wenn man sieht. Und dann sagt Jesus zu ihm, in Johannes 20, 29 sagt er zu ihm, könnt ihr das nachlesen, selig sind die, also gesegnet, überaus gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Und zu denen gehören wir heute, weil Jesus ist ja dann 40 Tage später in den Himmel aufgefahren. Er war ja noch 40 Tage bei seinen Jüngern, dann ist er in den Himmel aufgefahren. Und so können wir ihn nicht leibhaftig erleben. So. Und so gehören wir zu diesen Leuten, von denen Jesus sagt, gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben. Amen. So, und mit einem, dem es genauso geht wie uns, nämlich da Jesus nicht persönlich gesehen hat und doch einen ganz starken Glauben hatte, mit dem wollen wir uns heute mal beschäftigen. Und von dem wollen wir das mal lernen. Und es war ein ganz junger Mann gewesen, der war ein Jüngling, so um die 20 rum. Und den hatte Paulus getroffen auf seiner Missionsreise. Und es war der Sohn einer jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Und das war der Timotheus. Amen. Und ich möchte euch heute mal ein bisschen reinnehmen, oder wir, die noch hier vorne mit auftreffen werden, mal reinnehmen, dass wir von diesem Timotheus lernen, dass ihr Kinder, die nicht Jugendlichen, und wir Erwachsenen genauso zu dieser Art von Timotheus heranwachsen. Amen. Dass wir lernen von dem, wie er den Glauben empfangen hat und wie er den ausgelebt hat. Weil wir leben in einer ganz schwierigen Zeit und da kommen sonderbare Lehren auf, die Gläubigen verwirren, verführen von der einzigartigen, klaren, einfachen Botschaft des Evangeliums hinweg. So, und letzte Woche haben wir die Erwachsenen ein bisschen trainiert in das Richtung, wie unterscheide ich das, was ist die Lehre der Apostel, die sie gepredigt haben und was nicht. Das ist ganz einfache Unterscheidungskriterien. Und heute wollen wir uns mal als Kinder damit beschäftigen, weil ihr dürft jetzt schon lernen, was das Wort Gottes ist. Und wenn ihr mit falschen Sachen konfrontiert werdet, das unterscheiden könnt, nee, das steht nicht in meiner Bibel. Das nehme ich nicht an. So, dann gehen wir mal rein, die erste Bibelstelle, die zweite noch mal ran, der Simon, 2. Timotheus 1, Vers 5. Dort wird von dem Timotheus berichtet, dass Paulus von ihm sagt, dabei halte ich in Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois war, in deiner Mutter Eunike gewohnt hat und ich bin überzeugt, auch in dir. So hatte Paulus in diesem Timotheus etwas erkannt, als er ihn getroffen hat, dass er als junger Mann schon einen ganz starken Glauben hatte. Und wo hat er diesen Glauben her? Aus dem Wort Gottes natürlich. Und wer hat ihm das Wort Gottes vermittelt? Seine Mutter Eunike, was eine Jüdin war, und seine Großmutter Lois, was auch eine Jüdin war. So. Und so siehst du diese Generationsfolge, dass die Großeltern den Eltern das Wort Gottes beibringen, lehren und die wieder ihren Kindern. Amen. Und so seid ihr gesegnet hier in der Gemeinde, dass eure Eltern und Großeltern in dieser Segenslinie gehen und euch das Wort Gottes lehren. Amen. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Das Beste, was du deinen Kindern mitgeben kannst, ist, dass es ganz stark fest verankert ist in dem Wort Gottes. Amen. Ich versuche heute mal etwas anderes zu reden. Ich muss so tief einsteigen. Wir gehen halt zum nächsten Punkt weiter. Jetzt der Familiengottesdienst. So, dann gehen wir mal zum Kapitel 3, Vers 14 und 15. Und dort halten wir uns mal ein bisschen länger auf. Und dort sagt der Paulus zum Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der an Jesus Christus ist. Und hier ermutigt der Paulus als der geistliche Vater von Timotheus seinen geistlichen Sohn: bleibe in dem, was du gelernt hast, was dir zur Gewissheit geworden ist, was ich dir beigebracht habe, nämlich vom Evangelium. Und dann kommt er wieder auf seine Kindheit zu sprechen. Das zweite Mal. Und da sagt er: weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben an Jesus Christus oder Glauben, der in Jesus Christus ist. Je nachdem. So. Und hier kommt er wieder drauf zu sprechen. Und das Wort Kind heißt so wie die Elisa oder noch kleiner. Hat nichts zu tun mit einem Teenager oder Jugendlichen schon gar nicht, sondern es hat mit einem ganz kleinen Kind zu tun. 3, 4 Jahre. So, wenn ein Kind in der Lage ist, das Wort Gottes aufzunehmen, sollte man es lehren, kindgemäß. Und ein Kind sollte man so zeitig wie möglich zur Wiedergeburt führen, dass es Jesus ins Herz aufnimmt und dass es erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Dann ist dieser Geist dieses Kindes 3, 4, 5 Jahre von neuem geboren und kann das Wort Gottes entsprechend seines Alters aufnehmen, weil der Geist es nimmt und verarbeitet. Und das baut in diesem Kind eine Substanz. Und das hatte diese Mutter Eunike und die Großmutter Louis praktiziert. Die haben es erkannt und praktiziert. Deswegen konnte Paulus diesen Timotheus nehmen. Und er war der jüngste Apostel, da Paulus treu gedient hat, und er war dann zum Schluss, die letzten Jahre seines Lebens, hat er dann die Gemeinde in Ephesus geleitet. Und die war ziemlich groß. Das war so die Vorzeigegemeinde der damaligen Zeit. Aber wo kam das her? Von Paulus? Ja, schon. Paulus hat ihm noch seinen Teil, alles, was er hatte, dazugegeben. Die Grundlage hat die Großmutter und die Mutter gelegt. Und zwar in einem ganz kleinen Kindalter. In der englischen Übersetzung steht dort Baby, wo du vom Babyalter an schon die Heiligen Schriften kennst. Im Deutschen sagt man Kind oder Kleinkind. Ich würde es eher so formulieren, denn dann kannst du ein Kind aufnehmen. Aber du kannst schon einem Baby kannst du schon das Wort Gottes vorlesen. Der Geist nimmt es auf. Und wiederum, die Eltern sollten wirklich darauf achten, dass die Kinder von klein auf mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ja? Und so Sarah hat es dann mit 4 Jahren mit dem Geist erfüllt, und es hilft dann den Eltern auch sehr gut in der Erziehung. Amen. Weil du hast einen Miterzieher in den Kindern. Die kennen dann schon schön Sprachenbeten, sie im Heiligen Geist, der überführt sie. Dann macht es den Eltern die Erziehung leichter. Aber die Kinder werden auch ermutigt und können das Wort Gottes besser aufnehmen. Amen. Was hat denn der Paulus dem Timotheus gelehrt? Wenn es hier steht, bleibe in dem, was du gelernt hast, was dir zur Gewissheit geworden ist, wo du weißt, von wem du es gelernt hast. Was hat denn der Paulus dem Timotheus erklärt oder gelehrt? Eigentlich das, was ihr vorhin hier auf euren Bildern hattet. Ne? Paulus hat ihm das Evangelium erklärt. Das Evangelium von Jesus Christus. Da wissen wir alle Bescheid. Ne? Kann man das mal in einem Satz zusammenfassen? Was ist das Evangelium von Jesus Christus? Weil das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und das sollten schon die kleinen Kinder wissen. Was ist das Evangelium? Weil wir sind ja alle berufen, das zu verkünden. Okay, wir machen es jetzt mal so. Wir haben nämlich jetzt einen Paulus unter uns. Machen wir das mal ganz runter und ich wechsle mal darüber. Er hat natürlich die größte Bibel, die ich zu Hause hatte. Ne? Paulus war ein sehr gelehrter Mensch. Und die ist übrigens sehr zu empfehlen. Ne? Das Neue Testament hier, das ist präzise Übersetzung nach dem Grundtext der Reformation. Also wer sich tiefer mit dem Wort Gottes sich beschäftigt, der sollte das unbedingt zu Hause haben. So, jetzt machen wir noch einen kleinen Paulus aus dir. Ne? Du kannst schon mal die erste Schriftstelle aufschlagen, 1. Korinther 15, Vers 1 bis 9. Denn du bist da der Paulus und du wirst jetzt mal allen mal erklären, was das Evangelium ist. Ne? Aus, ne? Also wer jetzt mutig ist, der kann die Quasten des Gewands berühren zur Heilung, ne? Wie es die blutflüssige Frau bei Jesus gemacht hat. So, jetzt wird uns unser Paulus mal das Evangelium erklären. Und zwar das, was er überall verkündigt hat. Und hört mal genau zu, denn das ist das, was wir genauso machen sollten. So, mein lieber Paulus, lehre mal die Gemeinde in Chupa. Ich helfe, dass das Ding nicht runterfällt. So. Hat jemand noch eine Zange? Nee. Gut.
Ich erläutere euch aber, Brüder, das Evangelium, das ich als solche verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch die dass ihr auch errettet seid. Wenn ihr das Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben angenommen. Denn ich habe euch in 1. Priorität das überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach den Schriften und dass er begraben worden und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Darauf erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt noch leben, einige aber auch entschlafen sind. Darauf erschien er Jakobus, danach den Aposteln allen, er als letztes aber von allen gleichsam einer Missgeburt erschien er auch mir. Dann, denn ich bin der geringste Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, und zwar, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.
Applaus mal. Paulus, Texte sind nicht einfach zu lesen, ne? Super. Prima. So, den Paulus darf sich erstmal wieder setzen. Vielen Dank. So, und hier erklärt uns der Paulus, was er überall als Evangelium verkündigt hat. Nämlich, dass der Messias Jesus Christus gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde nach den Schriften und dass er wieder auferstanden ist nach den Schriften. Und dann fügt er eine ganze Liste hinzu. Das waren ganz viele Leute, die Jesus als den Auferstandenen erkannt haben. Und darunter waren 500 Leute auf einmal. Und er selbst hat Jesus gesehen. Aber hier habt ihr das ganz einfache Evangelium. Jesus starb, Jesus wurde begraben, Jesus stand von den Toten wieder auf. Und davon sagt Paulus, das Evangelium hat in sich die Kraft, Menschen zu retten. Mehr braucht es nicht. Und dafür ist jeder einzelne Gläubige hier auf dieser Erde zuständig, diese Dinge den Menschen zu sagen. Jesus starb für dich, er wurde begraben und er stand für den Toten wieder auf. Amen. Und das hat Paulus gemacht. Und er sagt, nach den Schriften. Das heißt, Paulus macht hier diesen Zusammenhang zwischen den alttestamentlichen Propheten und der Offenbarung der Apostel, die Jesus direkt gesehen haben, bis zu dem, was er gelernt hat von Jesus. Er fügt das ganze Wort Gottes zusammen und er nimmt nichts auseinander, wie man es heutzutage so macht. Sondern er sagt, er hat das Evangelium verkündigt, so wie es in den Schriften des Alten Testamentes steht. Versteht ihr? Und so müssen wir auch rangehen. Du musst das Wort Gottes in seiner Gesamtheit, ich habe mal die Tafel mal nach vorne holen, das Wort Gottes in seiner Gesamtheit sehen und das wollen wir heute mal machen. Und zwar ist es die ganze Zeit jetzt eine Verkündigung. Und diese Verkündigung baut in dir den Glauben auf. Amen. So, jetzt brauchen wir nochmal die drei Propheten. Die Sarah wird euch mal ein bisschen entsprechend begleiten. Der Elias, du bist der Jesaja. Gehst mal zur Sarah, die leitet dich mal entsprechend um. Dann hat man den Joel. Der macht unseren David und der Josua macht den Sacharja. Jetzt müsste ich das natürlich wieder vervollständigen, meine. Genau. Okay. Und wir wollen das heute mal zusammen erarbeiten, was Paulus gepredigt hat. Und wir wollen diesen Zusammenhang mal gemeinsam herstellen, dass es die alttestamentlichen Propheten waren, die schon bis zu 1000 Jahre vor Christus prophezeit haben, was wortwörtlich geschehen wird. Diese ganzen 6 Sachverhalte habe ich in der Mitte geschrieben. Und ich mache mal einen Johannes und einen Matthäus und erkläre euch dann mal, was dann im Evangelium auch geschehen ist. So, ihr kriegt natürlich als alttestamentliche Propheten nicht so eine feine Bibel in die Hand, sondern was habt ihr gehabt?
Schriftrollen.
Schriftrollen, genau. Hat es Simone fein gebastelt, oder? Das ist das Saraya, das ist David, das ist deine, der Jesaja. Ah, David, du bist auch da. Hier. Ihr könnt euch mal bitte hier herstellen. Ja? Der Jesaja beginnt, jetzt brauchen wir noch einen Sacharja dazu. Ja, ich sag dann Bescheid, wenn es losgeht. Wir warten auf den dritten Prophet. Genau. Habt ihr da eure Schriftrollen? So, das Erste, was jeder von uns kennt und was so das Wichtigste ist, was wir bei den Kindern gesehen haben, Jesus starb stellvertretend für unsere Sünden. Er wurde zur Sünde, er wurde misshandelt, er wurde geschlagen, er wurde bestraft um unsere Sünde willen, auf dass wir Frieden hätten. Und in seinen Streben ist uns Heilung geworden. Dieses stellvertretende Sterben für unsere Sünden hat Jesaja 700 Jahre vor Christus prophezeit. Also diese Prophezeiung ist 700 Jahre alt. Sehen auch so eine ganz, ja, sehen auch so, ne? Das sieht ganz frisch aus. Keine 2700 Jahre. Okay. Ich sagte eins, der Joel nimmt ja, der ist noch 30 Jahre älter. Aber du hast Glück, du bist wieder 20 Jahre jünger wie er. Aber der Reihe nach. Jetzt die Prophezeiung von Jesaja 53, 4 bis 6. Hören wir jetzt vom Propheten Jesaja.
Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn.
Amen. Applaus für Jesaja. Wie gesagt, diese Prophezeiung wurde ca. 700 Jahre vor Christus gegeben. Und wir lesen jetzt mal im Neuen Testament, wie sich das erfüllt hat bei Jesus. Und zwar lesen wir im Johannes 1, Vers 29, ich vervollständige mal hier, kommt in 29. Dort spricht Johannes der Täufer diese Prophezeiung über Jesus aus und er sagt zu den umstehenden Menschen, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Amen. Jesus ist das Lamm Gottes, das stellvertretend für uns die Sünden weggenommen hat. Und wenn es noch tiefer interessiert, ich steige mal ganz kurz ein. Diese drei Worte in Jesaja 53, im Hebräischen gibt es drei Worte für Sünde, nämlich diese Schuld, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ich erspare euch jetzt die hebräischen Worte. Und dann Übertretung. Das Übertretung heißt eine bewusste Übertretung des Gesetzes. Und das dritte, Sünde, was wir als Sünde bezeichnen, sind die Tatsünden, die bewussten oder unbewussten. Also teilt das Alte Testament, Gott teilt das selber ein. Und zwar sagt Gott selbst im 2. Mose 34, Vers 7, sagt Gott zu Mose, ich bin der Gott, der Schuld, Sünde und Übertretung vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht an der dritten, vierten Generation. Also hast du das, was Mose schon von Gott gehört hat, spiegelt sich hier wieder in Jesaja 53 genau diese drei Dinge, dass Jesus auf sich nehmen wird, unsere Schuld, die von Adam an über Generationen weitergegeben wurde, auch jede bewusste Übertretung des Gesetzes und jede Tatsünde, bewusst oder unbewusst. All das hat Jesus getragen am Kreuz und er wurde dafür geschlagen und gemartert und hat dafür mit seinem Blut bezahlt als das Lamm Gottes. Amen. Ich finde es total interessant und richtig gut und hier geht es sogar noch weiter, dass Jesus auch unsere Krankheiten auf sich genommen hat und das und auch unsere Flüche, weil Gott sagt, ich lasse die Sünde keineswegs ungestraft und Flüche sind die Folge, die Strafe für Sünden und Jesus hat das wirklich alles komplett auf sich genommen und wir lesen das weiter, Johannes 19, 1 bis 3. Darauf nahm Pilatus den Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt, legten ihm einen Bobermantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Also sie haben ihn gegeißelt. Das ist furchtbar. Wer den Film gesehen hat, Sebastian kann sich ein Bild machen, was Jesus erduldet hat für uns. Und all das steht schon in bei Jesaja. Und dann mit dieser Dornkrone und sie haben ihn dann noch draufgeschlagen auf diese Dornkrone, die er schon auf dem Kopf hatte. Also Jesus wurde gemartert und misshandelt für uns. Und das geht dann weiter an Johannes 19, Vers 17 und 18. Und er trug sein Kreuz, ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. So, das 19, 17, plus 18 wäre das hier, unter Vers 30, lese ich dann noch. Und nachdem Jesus alles durch hatte, dann schrie er laut auf, es ist vollbracht, neigte das Haupt und übergab den Geist. Amen. Also Jesus hat alles, was in den alttestamentlichen Propheten von ihm vorausgesagt war, für unsere stellvertretende Sühnung als Sühneopfer, hat Jesus vollständig am Kreuz vollbracht und hat es laut ausgerufen. Bei Matthäus lesen wir, Jesus schrie laut auf, gab den Geist auf und verschied. Johannes erklärt uns ganz deutlich, was Jesus geschrien hat. Weil Matthäus war nicht unmittelbar am Kreuz, aber Johannes, wissen wir, er war mit der Mutter von Jesus, mit Maria und den anderen Frauen, stand da direkt vor dem Kreuz und er hat die Worte von Jesus buchstäblich gehört. Was Jesus dort ausgerufen oder geschrien hat, mit letzter Kraft, es ist vollbracht. Ich hab's vollbracht. Und es war kein Schreien des Schmerzes, sondern es war ein Siegesschrei. Amen. Und dieser Siegesschrei muss in der Gemeinde von Jesus Christus heute wieder erschallen. Amen. Wir brauchen diesen Sieg von Jesus in unseren Herzen. Jesus ist stärker wie Corona. Jesus ist stärker, was noch kommt an Pandemien. Jesus ist stärker wie Great Reset und das antichristliche Reich, was sich ja aufbaut im Hintergrund und immer mehr Gestalt gewinnt. Jesus ist stärker wie die Welteinheitsregierung. Jesus ist stärker wie die Welteinheitsreligion, die Hohe Babylon. Jesus ist stärker und dieser Schrei des Sieges muss in unseren Herzen leben. Amen. Er wurde damals laut verkündigt. Jesus schrie aus, es ist vollbracht. Und dieser Schrei ist bis heute noch im Geistlichen in der Welt am Klingen. Und jeder lebendige Christ sollte diesen Schrei des Sieges durch den Heiligen Geist seinem Herzen tragen und verkünden. Amen. Jesus hat alles schon bereits überwunden. Es ist vollbracht. Und wir wissen, damals, wo Jesus das ausgerufen hat, da entstand ein großes Erdbeben und die Felsen spalteten sich und es geschahen mächtige Zeichen, Wunder. Und dann stand dieser römische Hauptmann da, zitterte mit allen Soldaten, die das ganze Geschehen bewachten und sagten, das war wahrhaftig Gottes Sohn. Der Erste, der sich bekehrt hat, war ein römischer Offizier, Hauptmann. Amen. Gut, das nächste, jetzt kommen wir zu unserem lieben Bruder David. Das war ja ein gesalbter König, Anbeter und auch ein mächtiger Prophet, der an den Psalmen uns schon viel über über das Leiden des Messias voraussagt. So, und der David hat das 1000 Jahre vor Christus prophezeit. Müsst ihr überlegen, 1000 Jahre vorher spricht Gott Dinge, die buchstäblich sich erfüllen. Und zwar hat er im Psalm 22, 19 das Teilen der Kleider und wie man über das Untergewand von Jesus das loswirft, hat er damals schon prophezeit. So, mein lieber David, das Erste.
Sie teilen mein Gewand, meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand.
Genau, das hat David prophezeit. Wie kommt er da drauf? Also Gott ist gut, ne? Solche einzelnen kleinen Details hat Gott prophezeit und wenn sie sich erfüllen, wusste jeder, die Schriften sind die Grundlage für das Evangelium. Und die Briefe der Apostel erklären die tiefere Offenbarung. Aber die Grundlage ist und bleibt die Schrift. Amen. Und wenn es interessiert, schreibt auf, die Erwachsenen, Epheser 2,20 steht es genau drin, dass die Grundlage der Gemeinde ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten gelegt. Der Apostel, die Jesus gesehen haben, die das Evangelium verkündigt haben und auf der Grundlage der alttestamentlichen Propheten. Das, was wir jetzt rausgearbeitet haben. Amen. Das ist der Grund der Gemeinde und niemand kann dort irgendwas wegnehmen. Amen. So, und ich lese es mal vor. Johannes 19, Vers 23, 24 ist es nämlich genauso geschehen. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider, machten vier Teile für jeden Kriegsknecht einen Teil, dazu das Untergewand. Das Untergewand war ohne Naht von oben bis unten in ein Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht, was David gerade gelesen hat. Amen. Und so merkt ihr, dass selbst in den Evangelien, da Matthäus, also die Evangelienschreiber, alles die Prophetien des Alten Testaments schon mit dem verknüpfen, mit dem Evangelium, was sie verkünden. Und das sollten wir genauso tun. Der nächste Sachverhalt, dass Jesus kein Knochen zerbrochen wird. Das hat auch der David prophezeit.
Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird.
Amen. So prophezeit David, dass die Gebeine von Jesus nicht zerbrochen werden. Weil die Juden hatten gefordert, dass den Gekreuzigten, weil der Sabbat nahe kam, und das musste man die Leichen vom Kreuz abnehmen, und die waren noch nicht tot, sollten die Kriegsknechte mit so einer großen Holzkeule in die Beine zerschlagen, damit sie dann sterben, keine Luft mehr bekommen. So. Und das haben sie mit den zwei Verbrechern gemacht, aber mit Jesus nicht. Und das hat Gott schon prophezeit. Und wir lesen das in Johannes 19, Vers 33 und 36. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon gestorben war, zerschlugen ihm die Beine nicht. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wurde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Amen. In diesem Zusammenhang ist es auch sehr wichtig für uns als Christen zu wissen, wenn wir das Abendmahl feiern. Manche sagen dann, der Leib Jesu, der für euch gebrochen wurde. Das stimmt nicht. Da legst du was rein, was nicht stimmt, und das kann Auswirkungen haben, die bis hin zu Trennung führen. Weil der Leib Jesu ist niemals gebrochen. Er ist als komplette Person gestorben und niemals wurde er zerbrochen. Wenn man das so praktiziert, kann es passieren, es geschehen Brüche im Leib Jesu, weil das ist eine Proklamation. Die kann Satan nutzen, um Spaltung anzurichten. Also man sollte haargenau am Wort bleiben, was die alten alttestamentischen Propheten verkündigt haben, was sich in den Evangelien erfüllt hat. So, das nächste, jetzt kommen wir zum Sacharja. Und dort steht im Sacharja, dass der Messias nicht zerbrochen wird, sondern durchstochen wird. So, mein lieber Sacharja. Prophezei.
Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, und den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt. Und den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen.
Amen. So hat Sacharja, das war 500 Jahre vor Christus, prophezeit, dass der Messias durchstochen wird, das eine. Und dann, dass alle Völker, also alle Stämme des Landes, steht wortwörtlich dort, bitterlich weinen werden, wenn sie den sehen, den sie durchstochen haben. Einer der Kriegsknechte stach mit dem Speer in seine Seite, sogleich floss Blut und Wasser heraus. Vers 34, 35, Johannes 19. Und der dies gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit er glaubt. Und interessanterweise hat sich der zweite Teil dieser Prophezeiung noch nicht erfüllt. Das Durchstechen schon, aber dass die, die ihn sehen, bitterlich weinen, weil sie ihn zerstochen haben, das steht noch aus. Und das steht in, jetzt bist du mal der Johannes, da ist prophezeit.
Wo steht das? Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen und alle Geschlechter des Landes. Ja, Amen.
Amen. Und so hat Johannes prophezeit, dass das noch aussteht, wenn Jesus sichtbar kommt, werden die Juden ihn erkennen, das Volk Israel wird ihn erkennen, den sie durchstochen haben, und sie alle Stämme des Landes werden bitterlich weinen. Und erst dann wird sich der zweite Teil der Prophezeiung von Sacharja 12, Vers 10 erfüllen. Das heißt, Gott hat das 500 Jahre vor Christus, jetzt haben wir schon 2000 Jahre weiter, also es ist eine Prophezeiung, die mindestens reichlich 2500 Jahre gegeben wurde und die sich in absehbarer Zeit erfüllen wird. Gott ist Gott der Weltgeschichte, und es sollte für uns eine Sicherheit geben, was wir heute machen, euren Glauben aufzubauen und zu wissen, Gott ist Gott. Und ihm entgeht nichts auf dieser Erde. Und alles wird sich hundertprozentig erfüllen, was in seinem Wort steht, was noch kommen soll. Denn es gibt eine ganze Reihe von Prophezeiungen in den alttestamentlichen Propheten, die das zweite Kommen von Jesus beschreiben. Unter anderem Sacharja hat das sehr viel zu schreiben, oder zu sagen, in seinem 14. Kapitel. Aber jetzt kommen wir noch mal weiter zum Bruder Jesaja. Prophezeie bitte weiter. Jesaja 53, 9.
Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war.
Genau. Und so hat Jesaja schon prophezeit, Jesaja 53, dass Jesus im Grab eines Reichen begraben werden wird. Weil diese Übeltäter wurden ja damals irgendwo dann auf einem besonderen Acker dann begraben. Und das haben sie mit Jesus nicht gemacht, sondern er wurde im Grab eines reichen Mannes begraben. Und dort stand er ja wieder auf. Und das hat Gott durch Jesaja prophezeit. Und interessanterweise wisst ihr ja, wer das war. In Matthäus 27 kommt, als es nun Abend geworden war, ab Vers 57, kam ein reicher Mann. Was steht hier? Jesaja 53, 9, bei einem Reichen wird sein Grab sein. Und da kam ein reicher Mann daher. Nicht irgendeiner, sondern ein reicher Mann. Warum kam da Josef von Arimathäa? Dieser Mann wurde geboren und in sein Amt eingesetzt oder hatte so ein Geschäft, um diese Prophezeiung zu erfüllen. Amen. Also Gott überlässt nichts dem Zufall. Er hat alles in der Hand. Wir sehen nur die Rückseite von einem so Kunstwerk, wo man dann die Fäden sieht, hier, da und dort. Wir sehen bloß durcheinander. Drehst du das rum, siehst du ein komplettes Bild. Gott sieht immer die andere Seite. Gott sieht das Komplette und wir sehen bloß das Durcheinander. Aber Gott hat alles in der Hand. Amen. So, dieser Mann ging zu Pilatus, bat ihm um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde. Josef nahm den Leib, wickelte ihn rein in Leinwand, dann kam ja der Nikodemus, noch ein reicher Mann, der legte noch, ich glaube, einen Zentner jüdische Gewürze dazu und legte ihn in sein neues Grab, das er in Felsen hatte aushauen lassen, in sein eigenes. Und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. Wisst ihr, wie viel ein Jude bezahlt? Was es kostet, ein Vermögen, ein Felsengrab auszuhauen? Für sich selbst und für seine Nachkommen. Werden dann immer in verschiedenen Etagen dann die, na, so beerdigt. So. Und dort legt er Jesus nein. Das, was er für sich selber hat aushandeln lassen, das ist ein Riesenvermögen, was er dort investiert hat, sagt er, mein Leben bedeutet mir nichts. Mein Meister, da war auch ein Jünger von Jesus, bedeutet mir alles. Amen. Ich vervollständige dann noch die Verse. So, und jetzt lassen wir nochmal den David sprechen, denn David hat vorhergesagt, dass der Messias auferstehen wird, was wir heute feiern.
Psalm 16, Vers 8 bis 10. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht.
Amen. Das hat David prophezeit. Und diesen Text nimmt Petrus zu Pfingsten und predigt das den 3000 versammelten Juden. Es kennt an der Apostelgeschichte 2, was ich das drunter schreiben will, Apostelgeschichte 2, 24 bis 31, zitiert Petrus die 1000 Jahre alte Prophezeiung von David und legt es den Juden aus, dass es sich im Messias Jesus erfüllt hat. Amen. Er nimmt die alttestamentlichen Schriften, sagt ihnen, hier hat es sich erfüllt und wir sind Zeuge dessen. Amen. Und da ist der Heilige Geist frisch gefallen. Da war richtig frisch. Das war am Pfingsttag. Und was macht der Heilige Geist? Er nimmt die alttestamentlichen Prophetien und macht sie lebendig. Amen. Und so sollten wir es auch tun, nichts wegnehmen. Matthäus 28, 1 bis 9. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein vom Eingang und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass er Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Kommt, seht, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus persönlich und sprach, sei gegrüßt. Sie aber traten hinzu und umfassten seine Füße und beteten an. Amen. Das hat sich buchstäblich erfüllt und ist das, was wir heute feiern. Ein Engel kam vom Himmel, öffnet das Grab, mächtig und gewaltig erscheint dort die Kraft Gottes, Jesus auferstanden und er begegnet seinen engsten Nachfolgern, hier diesen Frauen und dann später auch den Jüngern. Jesus ist auferstanden. Und das ist das, was Paulus und die anderen Apostel jedem weitergegeben haben. Dass dieser Jesus starb, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist. Das ist das Evangelium. Und wir haben die Aufgabe, genau dasselbe zu verkünden. Amen. Vielen Dank an die Propheten. Einen herzlichen Applaus. Die Rolle dürft ihr gerne mitnehmen. Die Dinger könnt ihr zu Moni geben. Ja. Vielen Dank. Dürft ihr wieder Platz nehmen. Ich vervollständige dann das später in der diese Dinge. So, jetzt nochmal zurück zu Timotheus. 2. Timotheus 3,15. Was machte das mit dem Timotheus? Er kannte die alttestamentlichen Schriften. Paulus gab ihm eine tiefere Offenbarung darüber, hat gesagt, im Messias hat sich das erfüllt. Und Paulus war einer, dem Jesus auch leibhaftig erschienen ist. Und Paulus hat das Evangelium von Jesus 1:1. Amen. Drum sagt Paulus, wer ein anderes Evangelium verkündigt und sei es ein Engel vom Himmel, der sei verflucht. Amen. Weil schon damals in Zeiten der Urgemeinde gab es Versuche, dieses wahre Evangelium Dinge abzutrennen, hinzuzufügen, es einfach anzupassen. Und da sagt Paulus, wer so etwas tut, der ist verflucht. Und deswegen müssen wir bei diesem geradlinigen Evangelium bleiben, so wie es die alttestamentlichen Propheten verkündigt haben, prophezeit haben, so wie es die Evangelien beschreiben. Und wie die Apostel es gepredigt haben. Das muss zusammengehören. Denn die Gemeinde steht auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Amen. So, das heißt, das Erste ist, es baut unseren Glauben auf. Zweitens lesen wir im 2. Timotheus 3,14, dieser Glaube wird zur Gewissheit. Es muss in unseren Herzen richtig drin sitzen. Und aus dieser Gewissheit wird Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Amen. Und da lassen wir unseren Paulus nochmal zu Wort kommen. Denn jetzt hat es was mit uns zu tun. Weil wir haben ja die Grundlage jetzt von den Propheten, von den Evangelien. Und jetzt nochmal Paulus setzt noch mal eins drauf, denn der Paulus hat etwas empfangen, mehrere Dinge vom Herrn, wir nehmen aber bloß ein was raus, was Paulus als Geheimnis bezeichnet, als Wort vom Herrn, was hier nicht drin stand, außer in Daniel 12, Vers 1 bis 3, was Jesus nicht so klar formuliert hat, aber was er dem Paulus als Geheimnis verkündigt hat. Und das ist das, was uns dieser liebe Bruder Paulus jetzt vorliest. Das war die Stelle 2. Plus 2 Verse.
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu und in einem Augenschlag beim Erklingen der letzten Trompete, denn weg. Denn Trompeten wird es, und die Toten werden auferweckt, werden unvergänglich, und wir werden verwandelt werden.
Gut, bis dahin. Gut, hier sagt Paulus das Geheimnis, was er dann im 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 nochmal erwähnt, das Geheimnis der Rückkehr von Jesus. Amen. Und das wird in einem Bruchteil mit einem, hier steht es wortwörtlich übersetzt, war schwierig auszusprechen, ne? In einem Augenaufschlag, das heißt, du machst Augen auf, na, zu und auf, poch, ist Jesus da. So schnell geht das. Kein Mensch kann sich da mal vorbereiten, kann sagen, Herr, vergib meine Sünden. Oder, nee, bumm, ist Jesus da und die Gemeinde ist weg. Die vorbereitet sind, die glauben an Jesus, diese feste Gewissheit haben und diese lebendige Hoffnung in ihren Herzen haben, die sind bereit als Braut von Jesus und die sind im Bruchteil von einer Sekunde mit ihm entrückt in die Wolken. So, und das ist das Ereignis, was unmittelbar vor uns liegt, ihr Lieben. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Amen. Das sollte unsere Sorge sein, unsere allergrößte Sorge, sollten nicht die irdischen Dinge sein, sondern dass wir bereit sind, wenn das Geheimnis Wirklichkeit wird. So, und dann sagt der Paulus uns das im Römer 8 nochmal. Römer 8, Vers 22 bis 25. Wo haben wir die 8? Hier. Ganz einfach, wenn es nicht die eigene Bibel ist. Ne? Hier, die 22, hier mal ein bisschen hoch.
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung missseufzt und mit dem Geburtswehen liegt, bis wir die Erstlingsgabe, nicht allein, aber sie, sondern auch wir, die seufzen, oder nee, wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir seufzen in uns selbst, da wir sehnlich die Erfüllung der Sohnschaft erwarten, die Erlösung unseres Leibes. Denn in die Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn wer hofft noch, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir sehnlich darauf mit Ausharren.
Super, Applaus. Und hier schreibt Paulus das genau nochmal, und das betrifft uns heute in Römer 8, dass die ganze Schöpfung wartet auf die Auferstehung. Und die ganze Schöpfung wartet, dass die Gemeinde Jesu entrückt wird. Weil dann wird auch die ganze Schöpfung erlöst. Und dass wir, die wir jetzt in unserem Leib sind, dass wir uns auf diesen Tag freuen und regelrecht seufzen und das herbei erwarten und auf diese Hoffnung in unseren Herzen tragen und darauf warten mit ausharren. Amen. Das ist diese lebendige Hoffnung auf diesen Tag, da Jesus zurückkehrt Und jeder Gläubige sollte es der Schöpfung gleich tun, steht hier. Er sollte seufzen. Hast du schon mal innerlich geseufzt? Hast du schon mal gemacht? Jesus, wann ist es denn endlich weit? Jesus, wann kommst du bald wieder? Das sollte die normalste Haltung eines Gläubigen sein. Amen. Amen. Nicht Jesus, was kommt denn hier noch und was? Nee. Jesus, ich seufze in mir. Wann kommst du endlich zurück? Ich will endlich diesen sterblichen Leib mal loshaben, dass er unsterblich ist wie deiner. Das hast du uns doch prophezeit. Und dann ist die Sohnschaft perfekt. Denn auf diese Hoffnung hin sind wir errettet. Wir haben Jesus in unseren Herzen. Unser Geist ist neu geboren. Unsere Seele wird erneuert. Aber unser Leib ist immer noch dieser Vergänglichkeit unterworfen. Und da sollten wir seufzen und sagen, Jesus, komme bald. Amen. Wie gesagt, Paulus hat uns das verkündigt. Amen. Heute ist Verkündigung. Und die Verkündigung wirkt Glaube. Und in diesem Sinne auch Seufzen. Jesus kommt bald. Amen. So, das andere lassen wir mal. Übrigens steht hier, dass, sparen wir uns nicht, dass wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Das heißt, Gott selbst wohnt schon in uns. Der Heilige Geist ist schon in uns und er wird uns in einem Augenblick verwandeln, wenn Jesus kommt. Amen. Achte den Heiligen Geist. Die Erwachsenen können noch dazu schreiben, Epheser 4,30, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Achte, wertschätze den Heiligen Geist in dir. Er ist das Kostbarste, was du hast. Amen. Gut, mein lieber Paulus, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Du hast deine Sache richtig gut gemacht. Aber wir müssen noch einen anderen Zeugen auftreten lassen, weil es steht geschrieben, dass Paulus wurde als Apostel zu den Nationen gesandt und da Petrus wurde als Apostel zu den Juden gesandt. Also braucht man das Zeugnis noch von einem Apostel, der zu den Juden gesandt wurde. Und wer war das? Unser lieber Petrus. Komm mal her, bitte. Jetzt darf ich dir das mal wieder abnehmen. Ich weiß, du willst damit nach Hause. Ne? Das haben wir übrigens von Haifa, von unserer befreundeten messianischen Gemeinde hier. Aber wenn ich das sage, ist ein Hause Knöfe, werden sich auch freuen. Das Ding habe ich da auch geschenkt gekriegt. So, das setzen wir dir jetzt mal auf, den Petrus. Willst deine Haare da bebändigen, ja, so. Gut. Vielen Dank. Du darfst das mal mitnehmen zu deinem Platz. Aber ich kriege sie dann wieder, ne? Gut. So, und jetzt lassen wir unseren Petrus nochmal sprechen. Ne? Amen. Du kannst dich hier dran stehen, du bist schon begrüßer. So, und der liebe Petrus hat uns nämlich auch viel zu sagen. Und er fängt gleich seinen ersten Brief, geht da voll dort rein und ermutigt uns so sehr im Vers 3 und 4. Und das machst du jetzt mal. Guck mal, du kannst das Mikro schon alleine halten. Ja.
Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu seiner lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns.
Vielen Dank, Applaus auch für unseren Petrus. Halleluja. So sehen wir, dass Petrus uns das prophezeit und er sagt, wir sind zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren und im Himmel ist ein wunderbares Erbteil für uns bereitet. Amen. Auferstehung, damit ist noch nicht zu Ende, geht es erst los. Da haben wir im Himmel ein wunderbares Zuhause und dort wollen wir uns alle wiedersehen. Amen. Und die Voraussetzung ist, Jesus Christus, gekreuzigt nach den Schriften, begraben nach den Schriften, auferstanden nach den Schriften. Amen. Das ist das Evangelium. So, gebt mal unseren Darstellern noch einen Applaus. Sie haben es wirklich verdient. Sie haben uns heute die Wahrheit verkündigt. Ich werde zum Schluss mal noch was mit euch machen, bloß ein Gebet sprechen. Ne? Dann sprechen wir jetzt mal gemeinsam eins. Und zwar kannst du das Evangelium dir auch selbst predigen und das mache ich jeden Früh. Wollen wir das mal gemeinsam machen? Weil das baut deinen Glauben auf. Dass, wenn du das proklamierst, baut das, du kannst auch Dirk Prinz hier, ein Proklamationsheft, da steht viel drin, ist alles super. Aber das ist kurz, das kannst du jeden Früh auch machen vor der Arbeit. Damit prophezeist du und sprichst die Wahrheit über deinem Leben aus und du baust um dich herum eine Atmosphäre der Wahrheit. Amen. Wollen wir es mal gemeinsam machen? Ich spreche es vor und er spricht einfach nach. Das sind einfach diese kurzen Glaubensaussagen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit ihm beschnitten im Geist. Ich bin mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod. Ich bin mit Christus mit auferweckt durch die Kraft Gottes. Gott aber lebend in Christus. Amen.